Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.
Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio hier bei SBS in deutscher Sprache, Ulla Lenze.
Ja, guten Tag, hallo.
Ulla, du bist eine ganz bekannte Schriftstellerin, du hast schon viele Preise gewonnen und bist jetzt hier in Australien auf Einladung des Goethe-Instituts. Kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben darüber, wie das kommt und warum du jetzt hier bist?
Ja, also das Goethe-Institut veranstaltet zurzeit ein Programm, das heißt Goethe-Institut Damaskus im Exil. Da fragt man sich wahrscheinlich jetzt auch, warum ich jetzt gerade als Deutsche daran teilnehme. Es hat damit zu tun, dass ich 2004 für 6 Wochen Stadtschreiberin in Damaskus gewesen bin. Schon damals war das eine Kooperation zwischen Goethe-Institut und Literaturhäuser Deutschland. Und das Programm sah so aus, dass 6 deutsche Schriftsteller in arabische Metropolen geschickt werden, um über diese Städte zu schreiben, und umgekehrt 6 arabische Schriftsteller in deutsche Städte geschickt wurden. Und wir haben Online-Tagebücher geführt und diese Texte wurden auch später in einem Buch veröffentlicht. Das Projekt heißt Miedert. Und der Grund, warum ich jetzt eingeladen wurde, war tatsächlich auch der, dass es sehr schwierig war, Syrer, die in Deutschland leben, nach Australien zu bekommen. Also es gab Visaprobleme, wobei wir es ist jetzt gelungen mit Donna Abud, die jetzt auch hier in Sydney gerade ist.
Und die wir ja gleich auch sprechen können.
Genau.
Das ist wunderbar.
Ja.
Gut. Also du bist in den Diskussionsveranstaltungen immer mit dabei, auch als jemand, der diese Länder erlebt hat. Nicht nur Damaskus. Du warst auch in Istanbul zum Beispiel und in vielen anderen fremden Ländern als Schriftstellerin.
Ja.
Wie hat sich das auf deine Arbeit niedergeschlagen?
Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Prozess gewesen. Also, vielleicht muss ich mal hier anfangen. Mein erster Roman, mein Debütroman Schwester und Bruder, der ist 2003 erschienen im Dumont Verlag. Der verhandelt eine Reise von 2 Geschwistern, Schwester und Bruder, nach Indien. Und damit habe ich quasi auch so ein Thema gesetzt. Ich galt dann quasi so als die Autorin, die sich mit interkultureller Thematik auskennt. Und dem verdanke ich dann auch diese Einladung damals nach Damaskus, nach Syrien. Das war meine erste Reise auch quasi in die arabische Welt. Ja, und darauf folgten dann sehr viele weitere Einladungen. Ich bin dann meinetwegen in die Emirate eingeladen worden von einer Sheikha, einem weiblichen Scheich. Also das war eine Angehörige der Herrscherfamilie, die mich in ihren Oasenpalast eingeladen hat. Die lässt dann immer internationale Autoren einfliegen für einige Tage, um dann ihren Literaturzirkel mit denen quasi zu bespaßen. Also solche Geschichten passierten und in den letzten Jahren das Thema, also es ist eben so eine Rückkopplung. Ich habe diese Reisen und dann schreibe ich über diese Themen und dann kommen wieder weitere Einladungen, weitere Reisen. Und es wird dann auch zu einem Lebensthema. Und letztes Jahr beispielsweise war ich im Irak sogar.
Wow, letztes Jahr.
Ja, und also in Südirak, in Basra. Das war eigentlich auch für mich quasi das spektakulärste, was ich, glaube ich, an Reisen bislang gemacht habe. Ich war eingeladen. Das war auch Kooperation mit Goethe-Institut und einer Berliner Organisation, und zwar eine Konferenz irakischer Schriftstellerinnen. Und ich war eingeladen, eben auch wieder, also als jemand, der sich mit diesen Welten oder auch mit Krisenregionen beschäftigt hat, und habe einen Vortrag dort gehalten über Feminismus in Deutschland und war 3 Tage dort, aber es war eine Zeit, also die ging mir sehr, sehr nah, diese Zeit, weil ich auch mit diesen Frauen mich viel unterhalten habe, für die das Schreiben etwas so Existenzielles ist. Das würde ich zwar auch für mich immer sagen. Ich glaube, jeder, der diesen Beruf Schriftsteller wählt, der muss wirklich auch so überzeugt sein und auch gar nicht anders können. Sonst würde man sich, glaube ich, einfachere Berufe suchen. Und diese Frauen, für die ist das Schreiben ein Mittel des Überlebens. Das sind Frauen, die haben teils 3 Kriege im Irak erlebt. Die haben Angehörige, Eltern, Väter, die ermordet wurden unter Saddam Hussein, die Gewalt erleben im eigenen Haus durch Ehemänner. Also die haben mir schrecklichste Geschichten erzählt und erfahren ganz wenig Solidarität und gesetzlichen Schutz. Und da ist das Schreiben ein Mittel des Überlebens. Und das hat mich unglaublich bewegt und berührt wie eigentlich kaum etwas, diese Begegnung mit solchen Schicksalen. Und ja.
Und das ist dir auch nur als Frau möglich, ja, nehme ich an. Und ich nehme an, dass das dann auch ganz schön schockierend sein kann, wenn man merkt, wie gut man es als westliche Frau hat, wie viel mehr Freiheiten man hat.
Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Also man nimmt das ja eigentlich, man denkt, das ist selbstverständlich. Und ich war eigentlich auch so ein bisschen beschämt. Allein die Tatsache, dass diese 3 Tage im Irak, ich habe nicht lange überlegt, aber das Auswärtige Amt beispielsweise hat eine Reisewarnung für Irak ausgesprochen, ja, und man überlegt
zu der Zeit
und auch immer noch, ja, also es war auf eigenes Risiko bin ich hin und die Menschen, die dort leben, die haben dieses Privileg nicht zu entscheiden, bin ich jetzt hier oder bin ich vielleicht lieber in Deutschland, also dass man sich bei 3 Tagen schon diese Sorgen macht als Deutscher und die Iraker, die leben dann einfach dort, also diese eigentlich auch Ungerechtigkeit, ja, die hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht.
Und die Ungerechtigkeit, das ist ein schönes Stichwort für mich. Die generelle Ungerechtigkeit der Welt, dass einige Menschen wie die Leute im Slum in Mumbai, über die du auch schreibst zum Beispiel, oder die Menschen in Istanbul, in den verschiedenen Teilen von Istanbul, die so ganz andere Lebensumstände haben, die klagst du nicht an in deinen Büchern, sondern du beschreibst sie, versetzt uns in die Situation und führst uns vor Augen, welche Ungerechtigkeiten es dort gibt.
Ja.
Das finde ich außerordentlich interessant, weil das eine Auseinandersetzung ist, die auch intellektuell ist, denn du bist ja auch Philosophin oder hast Philosophie studiert zumindest, und das kommt in deinen Büchern mit vor, in den Gesprächen zwischen den verschiedenen Personen, aber es ist Fiktion. Du hast die Romanform gewählt. Wenn man dir bisher jetzt zugehört hat, könnte man auch glauben, du wärst in Journalismus gegangen zum Beispiel, aber du hast die Fiktion gewählt.
Ja. Ja.
Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, warum du das so gemacht hast und was du dadurch vielleicht besser ausdrücken kannst noch als durch den Journalismus?
Ja, genau. Also ich meine, ich mache auch gelegentlich journalistische Arbeiten, also was weiß ich, 1-2 Mal im Jahr, dass ich dann für die FAZ oder für die Zeit habe ich auch über Irak geschrieben, aber das ist die Ausnahme. Also mein Hauptmedium ist tatsächlich der Roman, das literarische, fiktionale Schreiben. Ich sehe darin sehr viele Vorteile, nämlich, wie du es auch gerade beschrieben hast, also da ist ja nicht direkt eine Anklage in meinen Büchern enthalten, sondern ich beschreibe, ich erzähle. Der Vorteil ist in einem Roman, ich kann verschiedene Figuren entwickeln und die miteinander so ins Rennen schicken. Und der Leser, der kann dann selber für sich gucken, wo stehe ich eigentlich? Ja, also ich bringe verschiedene Positionen miteinander ins Spiel. Und das finde ich persönlich extrem spannend. Also ich will ja auch selber, also ich will beim Schreiben ja selber unterhalten werden, sodass man eigentlich, also ich jetzt auch selber gar nicht entscheiden könnte, wem würde ich jetzt recht geben, wem würde ich zustimmen. Also beispielsweise in meinem letzten Roman, Die endlose Stadt, da gibt es dann diesen sehr reichen Bauunternehmer, der auch Kunstsammler ist, und dann gibt es diese junge Künstlerin, die angewiesen ist darauf, dass ein Kunstsammler ihr mal Werke abkauft. Und das ist sehr schwer zu bewerten, sehr ambivalent, diese Geschichte. Also es ist ja weder richtig, jetzt ihn zu verurteilen, dass er einer jungen Künstlerin irgendwie auf die Sprünge hilft, noch sie, dass sie darauf angewiesen ist oder dass sie, obwohl sie, also Kunst ist ja vom Klischee her eigentlich immer etwas, was auch so ein bisschen jenseits von Kommerz liegt oder was auch immer subversiv sein sollte, und dennoch, also gerade in der bildenden Kunst werden ja unglaubliche Summen gezahlt. Das ist ja astronomisch ganz, ganz anders als in der Literatur, was man damit an Geld verdienen kann. So, und diese Spannungsverhältnisse, die haben mich unglaublich interessiert, und dafür kann ich eben Figuren entwickeln, die bestimmte Positionen einnehmen, und das obliegt dann dem Leser zu gucken, also mit wem identifiziere ich mich mehr, wo stehe ich eigentlich in diesen ganzen Fragestellungen. Und so die Hauptfrage des letzten Romans war dann für mich auch, also wenn ich wählen müsste zwischen Freiheit durch Geld oder Freiheit durch Kunst und Kultur, also beides verschafft ja Freiheit. Und was würde ich eigentlich wählen? Worauf setze ich?
Ja, oder Freiheit. Für mich war es auch die Frage, Freiheit, mich nicht zu verkaufen.
Ja.
Denn in der Position steht ja die Hauptperson Holle in dem letzten Buch gegenüber dem Kunstsammler. Was mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass sie das Gefühl hatte, oh, der findet, ich bin ja so arm, weil er anbietet, er kann ihr auch helfen. Ne, dass sie so hilfsbedürftig ist, und sie ist fast beleidigt darüber, weil sie ihre Freiheit auch als als ein Gut empfindet, ja, als etwas Wichtiges für sie, dass sie sich nicht verkauft. Und darum geht es doch auch dann in der Entwicklung der Geschichte, soweit ich das verstanden habe, dass sie einen Auftrag bekommt, der eigentlich kommerziell ist, und der genau an diese ethisch-politischen Schnittpunkte grenzt, wo sie sich entscheiden muss, will ich meine künstlerische Fähigkeit für den Kommerz verkaufen?
Genau. Darum habe ich auch eine junge Künstlerin gewählt, die ist irgendwie, ich glaube, Anfang 30 oder sowas, die diesen Idealismus noch hat, ja? Weil das ist ja auch eine typische Entwicklung, also das weiß ich auch unter Kollegen, also Autoren, die erst einmal ihre Romane schreiben mit unglaublichem Idealismus und dann irgendwie nach ein paar Jahren dann auch überlegen, ja, vielleicht ist es doch mal okay, was weiß ich, was gut Bezahltes zu schreiben für irgendein Blatt oder sowas, ja, und das dann auch nicht mehr so streng moralisch beurteilt. Das ist in dem Roman bei der Holle, wie du es auch gerade sagst, eben anders. Also dieses kommerzielle Angebot, Fotos zu machen und dafür sehr viel Geld zu kriegen, das lehnt sie ab
für das Bauunternehmen. Vielleicht sollen wir dem Hörer ein bisschen mehr Zugang geben zu diesem Buch. Also Holle ist eingeladen worden von dem Bauunternehmer, der auch ein Kunstsammler ist, in einer Wohnung in Mumbai ihre eigene fotografische Arbeit weiter fortzuführen. Und gleichzeitig wird ihr dann angeboten, ein Foto zu machen, welches dann zur Werbung für das Bauunternehmen genutzt werden soll.
Genau.
Und das Bauunternehmen, das will die Slums sanieren, unter dem Vorwand, die wollen was Gutes für die Leute tun, aber sie bezweifelt halt, wie gut das eigentlich ist. Und der Auftrag besteht darin, in einem von diesen Slum-Gebäuden, oder ist das ein neues Gebäude, das neue Gebäude?
Ganz genau, das ist tatsächlich auch in Mumbai passiert das ja, dass diese Slums eigentlich, die Settlements so abgerissen werden und dafür werden dann so Sozialbauten dahingestellt, wo dann einige der Slum-Bewohner also kostenlos dann als Ersatz Wohnungen bekommen, ja.
Und im siebten Stock
hat
dann die Beduinenfamilie ein Zelt aufgebaut.
Genau, das ist auch tatsächlich passiert, hat mir auch damals ein befreundeter Journalist erzählt, dass dort im siebten Stock er das gesehen hätte, dass er geht in diese Wohnung rein im siebten Stock und dann ist da ein Zelt aufgebaut in dieser Wohnung, in dem Apartment und eine Ziege steht dort und so ein kleines Lagerfeuer.
Ja, da haben sich die Leute dem auch widersetzt, den Erwartungshaltungen von denjenigen, die es gut meinen und die es besser wissen, die aber eigentlich im Endeffekt daraus für sich Vorteile ziehen.
Ja, natürlich, genau. Also es muss auch ein bisschen noch genauer vielleicht erklären, was das eigentlich ist in Mumbai. Es ist nicht so, dass alle sämtliche Slum-Bewohner einen Anspruch hätten auf diese Apartments, sondern nur diejenigen, die nachweisen können, schon seit, ich glaube, 10 Jahren dort zu wohnen. Und das ist ein geringer Prozentsatz. Und die anderen, was weiß ich, vielleicht 80%, die müssen halt gucken, wo sie bleiben, ja. Die verlieren quasi ihr Zuhause und bekommen eben gar keine Kompensation. Und die Idee ist eigentlich auch die, das ist ja ein sehr, sehr wertvolles Bauland. Also der Slum Dharavi, der liegt im Herzen Mumbais. Und da sollen eigentlich dann auch ganz normale Apartmentgebäude errichtet werden und Malls und Einkaufszentren, also das Ganze, darum geht es letztlich.
Und sie verweigert sich dem und er wird wütend und dann passieren noch alle möglichen anderen Sachen und dann der Höhepunkt für mich war dann, hat sie Bilder gemalt über ihn, wo sie ihn in den Slum versetzt, als Kritik praktisch.
Ja.
Und das ist dann der Drehpunkt. Dann ist die gütige Haltung dieses Mäzen plötzlich vorbei und er rächt sich. Jedenfalls habe ich es so verstanden, obwohl es ja offen bleibt. Denn da kommt die parallele Geschichte von unserer Hauptperson Holle mit ihrem Freund in Istanbul rein.
Also genau, ich habe das, wie gesagt, im Roman nicht ganz entschieden oder erklärt, wie das zu verstehen ist, ob wirklich da eine Rache passiert. Auf jeden Fall, aber wie du auch sagst, es ist so ein Wettkampf, so ein Kräftemessen zwischen diesen beiden. Also jeder ärgert den anderen mit irgendwas. Sie hat diese eigentlich verletzenden Bilder von ihm gemacht und die aber dann auch eher durch ein Versehen an die Öffentlichkeit geraten. Und dann, ja, was du gerade ansprichst, es gibt ja noch eine zweite Geschichte. Also der Roman hat sehr viele Geschichten und also auch Orte. Und also Istanbul ist ein ganz wichtiger Ort. Berlin kommt auch drin vor. Und es gibt ja letztlich zwei Protagonistinnen. Also
die Journalistin
Theresa, genau. Und ja, jetzt zu Holle nochmal. Sie hat in Istanbul eine Liebesgeschichte mit einem Dönerbudenbesitzer, einem herzensguten Mann, der aber nur ganz rudimentäres Englisch spricht und auch gar nicht in ihrer Welt. Also sie ist so ganz bewandert mit Kunsttheorien und so. Da ist er überhaupt gar nicht drin zu Hause.
Er ist ungebildet.
Er ist, ja genau, so kann man sagen, er ist ungebildet, aber herzensgut, er ist schön.
Es geht nur um Sex.
Genau. Und
das wird auch ausgiebig behandelt.
Das wird ausgiebig.
Sexy Geschichte. Das ist,
ja, kriegt immer wieder Rückmeldungen zu, gerade von Frauen, die das immer sehr schön zu lesen fanden, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, also die mir auch Spaß gemacht hat zu schildern, also weil da einfach so Welten aufeinander prallen und Holle sich selber auch immer fragt, was mache ich hier eigentlich, also was passiert hier? Ich meine, die Liebe ist ja rätselhaft, man weiß ja nicht immer, warum man sich in jemanden verliebt. Das ist vielleicht auch die Definition von Liebe, dass es nicht rational ist und erklärbar.
Ah ja, und das ist für sie vielleicht auch eine Erleichterung, ja, die man nicht denken muss. Ja. Dass das einfach nur Gefühl ist und Fühlen ist. Und dass es nicht immer nur um Denken geht. Ganz und das ist ja auch ein Konflikt, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht. Wie wichtig ist das Denken? Wie wichtig ist die Philosophie? Wie wichtig ist die Politik? Denn für mich ist es schon ein politisches Buch, obwohl es nicht ausdrücklich politisch ist. Aber man hat den Gedanken an die Ungerechtigkeit. Da kommt auch noch der Aufstand in Istanbul vor. Ja. Also es gibt viele politische Anstöße, auch kulturpolitische Anstöße. Aber trotzdem hat man gleichzeitig die Liebesgeschichte, in der man aufgehen kann, was so schön zu lesen ist. Das ist eine wunderbare Mischung. Aber damit komme ich jetzt auf dein Publikum zu sprechen, auf die Leserschaft zu sprechen. Es ist ja teilweise schwer zu lesen, das Buch.
Ja,
ne?
Das wollen wir jetzt nicht verschweigen, ja.
Aber das finde ich gerade, ich finde das gerade besonders schön, dass es nicht einfach nur ein Liebesroman ist, sondern dass diese ganzen anderen Punkte auch mit erwähnt werden. Ja. Aber was hast du da für Feedback gekriegt von den Lesern oder vielleicht auch vom Verleger oder von der Agentur?
Ja, also der Roman ist erstmal, glaube ich, vom ganzen Aufbau her einfach auch komplex. Also die Perspektive wird eigentlich fast mit jedem Kapitel gewechselt. Mal wird aus der Perspektive der Künstlerin, mal von der Journalistin aus erzählt, wobei ich immer über jedem Kapitel auch schreibe, wo wir gerade sind, in welcher Stadt und ich glaube auch, ich bin nicht ganz sicher, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Zitat über die Haupt.
Genau. Also,
Sache,
genau,
um die es da geht.
So ein Motto, so ein Thema. Aber man merkt, glaube ich, sehr schnell, ob es jetzt um Holle oder um Theresa geht.
Ja.
So. Aber es wird immer sofort verortet. Und ja, es ist schon etwas, was sich jeder Leser selber auch ein bisschen erarbeiten und erschließen muss. Also so Puzzleteile, die sich zusammensetzen. Ich persönlich finde das einfach auch spannender, so eine Lesart, wo einem nicht alles erklärt und vorgesetzt wird. Das empfinde ich als bevormundend oder auch mich für dumm verkaufend, wenn mir im Roman alles so unglaublich klar erklärt und erzählt wird. Das ist es nicht. Also ich traue dem Leser eigentlich sehr viel zu und wer sich auf das Buch einlässt, wer das tut, der ist dann auch eigentlich immer sehr zufrieden damit und es geht dann auch in ihm selber oder in ihr selber weiter, dieses Buch. Und sprachlich, ja, also es gibt zum Beispiel ein paar Teile, wo es tatsächlich ein bisschen sehr ins theoretische Theoretisieren geht, also in so eine Philosophie hinein. Aber wenn das jetzt viel zu schwierig wird, kann man die Seiten auch überschlagen.
Ja, oder es sind ja oft auch nur ein paar Sätze.
Es sind ein paar Sätze, ja.
Und
ja,
ich lese sie dann vielleicht noch ein zweites Mal, um das genau zu verstehen, weil ich es genau verstehen will.
Ja.
Aber ich könnte auch einfach weiterlesen und warten, bis der Geliebte wieder vorkommt, wenn ich wollte.
So ist es, ganz genau. Genau. Also es ist, bedienen ist ein blödes Wort. Also, aber es gibt eben verschiedene Ebenen und es funktioniert eben auch als spannende Story, wenn man so möchte. So kann man es eben auch lesen. Also wie geht das jetzt weiter mit dem türkischen Liebhaber? Was ist mit dem Bauunternehmer und so? Also so, man kann es wirklich auch so lesen, wenn man möchte. Und oder eben auch sehr politisch, wie du sagst. Es steckt auch drin. Und jetzt zur Frage, also der Verlag, das ist ja Joachim Unsels Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt, der sowieso immer unheimlich offen ist für schwierige Literatur. Also es ist ja ein besonderer Verlag und literarisch ausgerichteter Verlag. Von ihm waren da gar keine Bedenken. Also und auch sonst, also höchstens, dass dann Leser mir sagen, dass, ich glaube, eine Tante von mir sagte mal, also nee, das sei jetzt zu schwierig.
Ja, für jeden das Seine, ne? Und das ist ja nun schon ein vierter Roman.
Ja.
Den dritten, den habe ich auch schon fast durch. Da geht es um einen Tod, den Tod des Vaters.
Ja.
Das fand ich auch sehr nahegehend.
Ja.
Dieses tiefe Eintauchen in die Gefühlswelt, was passiert, wenn ein Mensch, der einem sehr nahe steht, stirbt. Beruht das auch auf persönlichen Lebenserfahrungen?
Ja, also das ist mein wirklich persönlichster Roman.
Ah.
Ich habe da auch von Anfang an auch ganz offen drüber gesprochen, weil diese Frage, die du jetzt stellst, die taucht natürlich immer gerade bei diesem Thema sofort auf und verständlicherweise. Und ich finde es auch nicht unwichtig, diese Information. Also weil man liest dann auch anders. Und ich hätte mir auch jetzt nicht anmaßen wollen, über so etwas zu schreiben, wenn ich selber jetzt sowas nie erlebt hätte. Ja, das finde ich anmaßend. Also tatsächlich ist mein Vater, es ist jetzt genau 10 Jahre her, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt ist, tödlich verunglückt. Und das Buch ist 2012 erschienen. Ich habe da sehr lange dran gesessen. Das war für mich also eine Möglichkeit, auch damit umzugehen, also eine literarische Form zu finden. Es ist jetzt kein therapeutisches Buch. Es hatte zwar für mich irgendwie so eine Wirkung gehabt, aber allein durch die Auseinandersetzung und diese Anstrengung, eine Form, eine Sprache zu finden, das war für mich auf irgendeine Art heilsam und das auch abschließen zu können, weil es war eigentlich etwas so Traumatisches, wenn ein geliebter Mensch, der so, einem so nahe steht, von heute auf morgen nicht mehr da ist und man nicht Abschied nehmen kann, also gar nichts mehr übrig bleibt von diesem Menschen. Das ist ganz, 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 ganz schwierig zu verkraften. Und für mich war also letztlich dieses Buch dann so nochmal so eine Art des Begräbnisses. Und bis heute muss ich sagen, dass ich, also ich glaube, das ist sogar mein stärkstes Buch, also weil ich da also einen hohen Preis gezahlt habe für das Buch und ganz, ganz, ganz viel da hineingelegt habe von mir selber, ja.
Ja, das fühlt man und das kann auch für jemanden, dem das auch passiert und früher oder später wird uns das ja allen passieren, dass unsere Eltern sterben, auch heilsam sein zu lesen, dass es okay ist, wenn man diesen Schmerz empfindet.
Genau, das war nämlich auch der Punkt gewesen. Mhm. Also wieder, ich sage zwar gerade, das ist autobiografisch grundiert, aber dennoch habe ich einen Roman daraus gemacht. Ich habe mir auch Freiheiten genommen und habe also 2 Schwestern gewählt. Ich habe keine Schwester zum Beispiel, aber ich habe 2 Positionen dadurch aushandeln können. Einmal die eine Schwester, die sehr rational damit umgeht und sagt so, jetzt bitte, jetzt reiß dich zusammen, jetzt heul nicht dauernd rum und das Leben geht weiter und es hilft jetzt nichts, wenn du jetzt uns alle hier ständig belastest und so. Und dann eben die Ich-Erzählerin, die sagt, aber ich fühle das und ich habe ein Recht darauf, diesen Schmerz zu fühlen und ich kann nicht anders. Und sie ist dann für Wochen und Monate lahmgelegt und fällt in so eine tiefe Depression. Und ich glaube eben auch, dass also in unserer Gesellschaft in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in Australien ist, aber bei uns habe ich schon den Eindruck, dass man schon erwartet, meinetwegen so nach 3 Monaten sollte man aber wieder sich zusammenreißen und funktionstüchtig werden.
Sich zusammenreißen,
genau. Und da ging rebelliert das Buch und auch ich persönlich rebelliere dagegen.
Und als nächstes, was hast du als nächstes vor?
Ja, das findet auch statt schon, das neue Buch. Ich kann darüber bislang wenig oder ich möchte wenig sagen, weil das noch so neu ist, aber es geht diesmal um was völlig anderes. Also es ist eher ein historischer Roman, der dann zeitlich während des Zweiten Weltkrieges angesiedelt ist.
Da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt muss ich mich aber bedanken und verabschieden, denn unsere Zeit ist zu Ende. Ulla Lenze, vielen Dank, dass du reingekommen bist und so offen mit uns gesprochen hast über deine Arbeit.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.